Hallo und herzlich willkommen bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, die Bundesliga-Saison 2024-25, sie ist fertig gespielt und damit kennen wir eben auch die Endergebnisse, die Standings, die Abschlusstabelle. Wir wissen, wo jeder Verein am Ende gelandet ist. Und mein kongenialer Partner Moritz und ich, wir sind natürlich Experten auf dem Gebiet des Fußballs und besonders in der Bundesliga. Deswegen haben wir vor dieser Saison eine Tierlist erstellt und mal unsere Predictions für diese Spielzeit abgegeben. Wir haben also gesagt, wir glauben zum Beispiel, der FC Bayern wird Meister. Oder glaube ich das? Und was hat Moritz gedacht? All das werden wir jetzt nochmal besprechen. Und zwar gehen wir über diese Tierlist gemeinsam nochmal drüber und schauen uns an, wo hatten wir vielleicht recht? Wo waren unsere Takes, naja, ich sag mal, fragwürdig? Und wie ist es dann am Ende gekommen? Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich den schon angesprochenen Moritz.
Moin Anton, ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich glaube, es wird richtig lustig, irgendwie da nochmal drauf zu schauen. Vielleicht noch einmal ganz kurz für alle, die die Folge nicht mehr so im Kopf haben. Natürlich ist es am besten für euch, wenn ihr die Folge direkt davor nochmal gehört habt. Dann habt ihr alle unsere Takes, die ganze Tierlist nochmal vor Augen. Aber falls ihr das nicht tut oder falls ihr eben das jetzt nicht direkt davor nochmal machen wollt, dann würde ich gerade einmal noch mal kurz unsere fünf Tiers quasi, unsere fünf Stufen, Schubladen, wie auch immer man möchte, noch mal kurz vorlesen. Also von unten nach oben haben wir, hier spukt das Abstiegsgespenst. Da waren die Teams drin, die logischerweise ja die ganze Saison eigentlich gegen den oder für den Klassenerhalt spielen. Dann hatten wir das Niemandsland, erklärt sich von selbst. Dann hatten wir Mittelfeld mit Blick nach oben. Also das waren so Teams, die eigentlich ja um Europa mitspielen sollten, aber nicht zwingend da jetzt rein müssen. Zwingend war es dann für die Tier oben drüber, für die zweite von oben, Europa ist Pflicht, also auch selbsterklärend und dann ganz oben die Titelanwärter, also wer wirklich um die Meisterschaft mitspielt. Ja, und wir haben uns gedacht, wir schauen mal anhand der Abschlusstabelle, wie wir sie jetzt in der Bundesliga tatsächlich hatten, wie gut haben wir da Sachen predicted. Ich habe mir auch immer so ein paar Aussagen, wenn was Interessantes dabei war von uns zu den Teams, rausgeschrieben und auf die werden wir jetzt nochmal so ein bisschen reagieren, die werde ich dir auch nochmal so ein bisschen servieren und dann können wir mal besprechen, wie weit lagen wir da daneben, konnte man uns da einen Vorwurf machen oder war da vielleicht einfach der Fußballgott oder der Zufall dran schuld, also schauen wir mal und ich würde sagen, wir beginnen in der Abschlusstabelle ganz unten beim VfL Bochum, die sind Tabellenletzter geworden und die waren in unserer Tierlist das vorletzte Team, also so genau genommen Platz 17, bei hier spukt das Abstiegsgespenst. Das schon mal, würde ich sagen, relativ akkurat predicted, oder?
Ja, denke ich auch. Also dazu kann man nochmal sagen, du hast eben schon gesagt, du wirst nochmal ein paar Aussagen aus der Folge, wo wir die Tierlist erstellt haben, immer mal wieder mit einstreuen. Ich habe mir die Folge bewusst nicht nochmal angeschaut oder angehört, um eben noch besser auf die Aussagen dann reagieren zu können, ist ja dann doch schon ein Weilchen her. Also ich weiß auch nicht mehr alles auswendig. Ein paar Sachen weiß ich natürlich schon noch, da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Aber genau, ich glaube, bei Bochum, ja, da war es leider absehbar, dass das eine Saison wird, wo man eben gegen den Abstieg spielen wird. Platz 17, Platz 18, ja, am Ende sind sie punktgleich mit Platz 17. Und dementsprechend, glaube ich, war da unser Guess oder unser Rating, Ranking, wie auch immer man es nennen möchte, ziemlich gut.
Ja, also ich habe noch mal kurz geschaut. Du hast damals gesagt, sie werden richtig zittern müssen. Sie sind auf jeden Fall ein Abstiegskandidat. Und bei mir war die Aussage, sie müssen auch aufgrund der vielen hochkarätigen Abgänge, gerade so ein Kevin Stöger hatte ich, glaube ich, damals rausgehoben, müssen sie als Abstiegskandidat geführt werden. Also da ist jetzt nichts Großes dabei, was man irgendwie als Hot-Take bezeichnen kann, aber ich glaube, so wie es dann kam, haben wir es auch richtig gesehen. Sie haben sich viel verstärkt, nachdem sie viele Abgänge hatten und so richtig eingeschlagen, so richtig konnten die dann nicht irgendwie die Stögers und Co. ersetzen. Auf der anderen Seite, ja, war es mit Kevin Stöger in der letzten Saison ja auch nur die Relegation, also da gab es noch andere Probleme in Bochum, aber ich glaube, die Saison der Bochum haben wir ganz gut vorhergesehen. So, machen wir weiter mit Holstein Kiel. Die sind Platz 17, du hast gesagt, punktgleich mit den Bochumern und bei uns in der Tierlist Platz 18, also noch eins weiter hinten. Hier spukt das Abstiegsgespenst und da haben wir als Aussage, hatte ich bei mir noch drin stehen, Abstiegskandidat Nummer 1. Ich sehe keine Welt, in der sie sich in der Liga halten können. Fand ich ein bisschen ja, hart von mir
drastisch,
damals.
Drastisch, aber so aber, gesehen hattest du ja recht.
Ja, und du hast mir da auch zugestimmt. Also bei dir gab es da nicht noch irgendwie einen anderen Take, der sich davon unterschieden hätte. Ja, und bei den Kielern, wir haben es die Saison ja immer wieder gesagt, war es die Abwehr, die ihnen dann irgendwie die Saison oder die Liga gekostet hat?
Ja, die Kieler haben absolut Spaß gemacht, haben sich, glaube ich, auch viele Fans deutschlandweit quasi dazugewinnen können. Das ist etwas, was sie als Positives aus der Saison rausziehen können. Ich glaube, war es Timo Becker, der jetzt abwandern wird zu Schalke, der auch nach dem letzten Spiel nochmal gesagt hat, oder vielleicht war es auch Luis Holpi, einer der beiden Führungsspieler der Kieler, die dann eben gesagt haben, ja, wir haben Kiel quasi auf die Landkarte gebracht und allein das ist schon irgendwo ein Erfolg, dass es mit dem Klassenerhalt schwer werden wird. Das wusste man auch in Kiel. Es gab dann nochmal dieses letzte Aufbäumen unmittelbar vor den letzten Spieltagen, aber es kam einfach zu spät und grundsätzlich hast du es gesagt, 80 Gegentore, damit kannst du fast gar nicht die Klasse halten.
Ja, so sieht's aus. Dann gehen wir weiter auf den Relegationsplatz. Das sind die Heidenheimer und die sind bei uns tatsächlich auf Platz 16, also auch in der Abstiegsgespenstregion und tatsächlich auf dem gleichen Platz geführt worden. Also bisher sind wir richtig on fire, Anton.
Ja, da bin ich auch stolz drauf. Ich weiß noch, ich glaube, damals in der Folge hatten wir so ein bisschen die Diskussion, wenn man so will. Ich meine, ich habe Heidenheim ziemlich vehement auf Platz 16 gefordert. Du warst dann noch ein bisschen überlegen mit St. Pauli. Also ich glaube, genau so war es. Und ja, da bin ich natürlich stolz drauf, im Sinne von, dass meine Expertise sich da bewahrheitet hat. Die Heidenheimer, es ist genau das eingetreten, was ich damals dachte, nämlich, dass diese Dreifachbelastung dann doch irgendwann zum Tragen kommt, im negativen Sinne. Und ja, war eine sehr, sehr komplizierte Saison für die Heidenheimer. Natürlich auch mit Highlights gespickt, wie zum Beispiel dem Spiel gegen Chelsea. Aber in der Liga dann eben lange, lange Zeit ganz, ganz unten mit dabei gewesen. Sich am Ende dann zumindest mal noch die Relegation sichern können. Und da muss man jetzt abwarten, wie diese dann am Ende ausgeht. Also noch immer der Klassenerhalt natürlich nicht sicher gegen wilde, gute Elversberger.
Ja, du hattest damals auch die Abgänge von Beste, Kleindienst und Dingchi angesprochen. Die hatten wir, glaube ich, auch in unserer Sommer-Transfer-Folge hatten wir die auch nochmal erwähnt. Das sind natürlich eigentlich die drei besten Spieler gewesen, die sie alle drei abgegeben haben. Also das ist natürlich schon unfassbar schwer, sowas dann aufzufangen. Und ja, das ist ihnen dann nicht so gelungen. Die Conference League als eben Doppel- oder Dreifachbelastung habe ich auch noch angeführt. Du hast auch nochmal auf diese gefährliche zweite Saison verwiesen, die ja immer wieder bei so Aufsteigern dann irgendwie zum Problem wird, dass man so ja in der ersten Saison so ein bisschen die Liga überrascht, weil man einfach sie nicht kennt, beziehungsweise die Liga einen nicht kennt. Bei Heidenheim war es ja wirklich so, dass sie noch nie in der Bundesliga waren und dann in der zweiten Liga, in der zweiten Saison wirst du schon so ein bisschen ja, erwartet. Die anderen Teams konnten sich ein bisschen besser scouten, wissen, okay, so spielen die dann auch in der ersten Liga. Also das ist dann häufiger so und so ist es dann auch gekommen. Ich bin gespannt, was bei der Relegation passiert. Wir haben schon so ein bisschen drüber geredet in der letzten Folge, aber wir werden sicher die auch nochmal thematisieren, wenn sie dann rum ist. So, dann Platz 15 und da geht es das erste Mal ziemlich auseinander. Die TSG Hoffenheim. Und die sind bei uns tatsächlich zwei Tiers weiter oben, auf dem letzten Platz beim Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich sag dir einmal ganz kurz, was wir zu den Hoffenheimern gesagt haben. Also du hast gesagt, der Kader, und das fand ich interessant, hat das Potenzial für die Plätze 6 bis 8. Und dann hast du noch hinterhergeschmissen, nachdem ich meinen Take gemacht habe. Ich glaube, wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Fand ich schön, aber ich muss sagen, ich habe gesagt, es gab Chaos in der Chefetage. Es war ein sehr schlechter Transfersommer, meiner Meinung nach. Ich bin nicht überzeugt von ihrem Trainer. Das war damals noch Matarazzo. Es gibt viele Fragezeichen. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass sie im Europa mitspielen werden, aber dass sie so weit unten stehen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, ich hatte gesagt, ich sehe sie im Niemandsland ganz vorne. Du hast sie im Mittelfeld mit Blick nach oben eher weiter hinten gesehen. Waren wir beide zu hoch. Aber ja, ich glaube, die Hoffenheimer sind eine der großen Enttäuschungen der Saison, oder?
Ja, wenn nicht sogar die größte. Also Ich glaube, dass der Anspruch bei den Hoffenheimern auch ähnlich war wie meine Einschätzung mit dem Mittelfeld mit Blick nach oben. Und jetzt ist es eben Abstiegskampf mit Blick nach unten geworden, gefühlt. Das war eine komplett verkorkste Saison. Angefangen mit diesem Streit auf der Chefetage, frühe Entlassung von Matarazzo dann auch noch, der sich gefühlt als einziger damals noch, zum Verein, für den Verein positioniert hat. Und dann mit Ilzer, der bei Sturm Graz eine überragende Zeit hatte, wirklich auch keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung gefühlt noch. Und dass es dann wirklich am Ende Platz 15 wird und sie ja sogar am letzten Spieltag noch zittern mussten, dass es vielleicht sogar noch die Relegation wird. Ja, das spricht für sich. Und ich glaube, das war so ein typisches Wolfsburg-Syndrom bei mir. Irgendwie traue ich diesen Clubs, die halt wirklich auch finanzstark sind und eigentlich die Möglichkeit haben, sich einen richtig ordentlichen Kader zusammenzustellen, dann doch immer zu viel zu. Ich meine, man muss es nur mal sehen, die haben ja einen Loschek geholt für über 20 Millionen. So, also das ist mehr als Heidenheim wahrscheinlich jemals für Transfers ausgegeben.
Und sie haben auch Europa League gespielt. Also sie waren Siebter in der Saison davor. Es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen. Aber vielleicht spielen sich die Hoffenheimer langsam diesen Wolfsburg-Status, dass man ihnen das nicht mehr abkauft. Weil das schon mal so als kleiner Spoiler, den Wolfsburgern sind wir nicht mehr ganz so auf den Leim gegangen wie vielleicht die Jahre davor. Da haben wir schon so ein bisschen was kommen sehen.
Ja, sehr gut.
Machen wir weiter bei dem FC St. Pauli, die punktgleich mit den Hoffenheimern waren. Die hatten wir, also St. Pauli Platz 14, quasi 5 von unten. Und wir hatten sie eben auf Platz 15 getippt, also das letzte Team, das erste noch in der Abstiegsgespenstregion. Da würde ich uns so ein bisschen den, im Zweifel würde ich da für uns gehen, einfach weil die St. Paulianer schon deutlich näher an der Abstiegszone waren als an dem Mittelfeld darüber. Also ja, waren ja nur durch das Torverhältnis hinten raus dann schon sicher am letzten Spieltag. Trotzdem würde ich sagen, eine ordentliche Saison. Wir haben ja irgendwie immer wieder drüber geredet. Sie haben einfach enorm wenige Gegentore kassiert, dafür halt auch enorm wenige geschossen. Und das so zusammen war dann irgendwie eine kuriose Statistik, die aber am Ende für einen Klassenerhalt gereicht hat.
Ja, man muss ja nur mal schauen. Also fast die Hälfte nur der Gegentore kassiert von Holstein Kiel, die beiden Aufsteiger. Und das am Ende der Schlüssel, weil St. Pauli, wie du gesagt hast, auch die schwächste Offensive der Liga mit nur 28 Toren in 34 Spielen. Damit hätte ich normalerweise gesagt, kannst du auch nicht die Klasse halten, wie ich vorhin meinte, mit den 80 Gegentoren bei Kiel. Aber St. Pauli hat es eben geschafft, aufgrund der gleichzeitig dann doch sehr überzeugenden Defensive weniger Gegentore, zum Beispiel als Bayer Leverkusen oder als noch ganz, ganz viele da oben auch in der Tabelle. Und das hat am Ende dann den Ausschlag gegeben. Ja, es war auch da am Ende nochmal relativ knapp, aber sie hatten den Klassenerhalt quasi ja schon vor dem letzten Spieltag sicher, weil das Torverhältnis so viel besser war als das von Heidenheim. Und ich würde sagen, da ist unser Tipp total gerechtfertigt. Es ist natürlich jetzt immer spannend, mit so einer Abschlusstabelle, die man getippt hat. Wenn einer mal aus der Reihe tanzt, dann bist du bei den nächsten immer schon quasi notgedrungen, nicht mehr ganz akkurat. Aber wie du schon richtig sagst,
Region, finde ich, war es ja.
Deswegen kann man da schon sagen, haben wir das mehr oder weniger oder beziehungsweise schon ziemlich gut richtig vorhergesehen.
Ja, ich finde auch, also nochmal auf unsere alte Folge da zu kommen, hast du damals haben wir eigentlich beide die namhaften Abgänge angesprochen, gerade so ein Marcel Hartl zum Beispiel, der in die USA gegangen ist und natürlich auch der Trainer, der zu Brighton gewechselt ist, auch nicht zu unterschätzen, war ja damals auch, glaube ich, 8 Millionen oder so Ablöse für Hürzeler, also schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Ja, auch ein Sander war Kiel, vergiss das. Aber auf jeden Fall einige wichtige Spieler abgegeben. Und ich, also gefühlt dafür, dass sie 3 Punkte vor dem Relegationsplatz waren, war es dann gar nicht so eine unruhige Saison. Ich finde, St. Pauli kann auch daran liegen, dass es auch medial, obwohl es Hamburg ist, relativ ruhig ist und alle so ein bisschen in einer Einheit zusammenarbeiten. So hat man, finde ich, das Gefühl. Aber dafür war es ziemlich ruhig eigentlich, dafür, dass es am Ende doch so eng war.
Ja, also grundsätzlich würde ich da einfach komplett zustimmen. Es war irgendwie eine durchweg gefühlt positive Stimmung bei St. Pauli. Und warum auch nicht? Sie haben wirklich auch so gut wie gar nicht, ich meine mich jetzt mal irgendwie zurückzuerinnern, auf einem Abstiegsplatz gestanden. Also haben immer da so ein bisschen den Abstand wahren können. Und dann natürlich mit dem Highlight, wie gesagt, dieser zu 99%ig gesicherten, diesem zu 99% gesicherten Klassenerhalt schon einen Spieltag vor dem letzten. Also da hat man natürlich gemerkt, wie sie gefeiert haben. Und das ist natürlich auch eine große Leistung, als Aufsteiger in die Bundesliga zu kommen, dann da die Klasse zu halten. Es muss natürlich nicht immer so gehen wie letztes Jahr mit Heidenheim, dass du dann plötzlich sogar in Richtung Conference League kommst. Aber für St. Pauli ist das ein Riesenerfolg und für ganz Fußball-Deutschland ist es sowieso wunderschön, weil wir jetzt mit dem HSV und St. Pauli die beiden Hamburger Clubs wieder in der Bundesliga haben und da gibt es dann in der nächsten Saison Derbys en masse.
So sieht's aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Team und das ist auch was, worauf wir, glaube ich, stolz sein können. Die Unioner, Union Berlin auf Platz 13 in der Abschlusstabelle. Bei uns das quasi hinterste Team im Niemandsland und genau so kann man es dann sagen, denn der Sprung von St. Pauli zu den Unionern sind 8 Punkte, also schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und jetzt kommt Anton Drebs, damals mit der Aussage, 40 Punkte sind ein realistisches Ziel und die Unioner sind am Ende mit 40 Punkten eingelaufen. Andrei Ilic sei Dank, der in der 96. Minute am letzten Spieltag das Siegtor gemacht hat.
Wusste ich
doch. Also da nochmal Grüße. Kriegt da ein paar Zwei-Mann-Mauer-Sticker, wenn ich es endlich schaffe, die zu machen. aber das war schon on the money. Also nicht schlecht, Anton, da die 40 Punkte zu callen. Respekt.
Ja, guck mal, das ist schön, weil, wie gesagt, ich hatte natürlich noch einige Aussagen auch von unserer Folge auf dem Schirm, aber die tatsächlich nicht. Und deswegen habe ich gerade ein breites Grinsen im Gesicht. Freut mich, dass ich da wirklich sogar genau die Punktzahl getroffen habe. Das ist ein schönes Gefühl.
Ich war, ob meiner Aussage war ich ein bisschen schockiert, nicht weil sie krass falsch ist, sondern weil ich nicht erwartet hätte, dass ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt einen großen Spielraum, ob im Rennen um Europa oder Abstiegskampf hängt davon ab, wie sehr Bo Svensson das Team von seinem Stil überzeugen kann. Also ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass ich im Podcast hier schon oft so angedeutet habe, ich finde, da gibt es keinen Stil bei Bo Svensson. Also das fand ich interessant. Rennen im Europa waren die tatsächlich nie, die Unioner in dieser Saison, aber so richtig Abstiegskampf eigentlich auch nicht, also vielleicht mal ein bisschen in der Hinrunde noch bei dem Feuerzeugspiel gegen Bochum, da war noch ein bisschen Brisanz drin, aber eigentlich waren sie fast die ganze Saison in diesem Niemandsland.
Deswegen, ja, also man muss ja auch sagen, mit Steffen Baumgart, als er dann kam, anfangs war es so durchwachsen, ein bisschen wackelig, aber dann hatten sie diese eine starke Serie, wo sie, ich weiß nicht mehr genau, 8 Spiele am Stück oder so nicht mehr verloren hatten, da auch immer wieder regelmäßig gepunktet haben, gegen auch größere beziehungsweise Vereine aus der oberen Tabellenhälfte. Und das hat sie dann am Ende natürlich nochmal da rauskatapultiert. Also die waren schon noch ein bisschen mit in der Verlosung, sage ich mal, eine kurze, ganz, ganz kurze Zeit lang, haben sich dann da aber relativ schnell durch gute Leistungen und eine schöne Serie rausmanövriert. Und am Ende, ja, sind es wirklich die 40 Punkte geworden.
Dann gehen wir weiter zum FC Augsburg und da machen wir gut weiter, denn auf FC Augsburg in der Abschlusstabelle Platz 12 und bei der Zwei-Mann-Mauer auch Platz 12. Im Niemandsland an zweiter Stelle. Können wir, denke ich, auch drauf stolz sein. Niemandsland, glaube ich, hat die Saison des FC Augsburg auch ganz gut beschrieben. Nicht wie letztes Jahr noch, dass sie zwischenzeitlich echt mal ganz gute Chancen auf Europa hatten. Ich weiß noch, du hast, oder wir beide haben eigentlich gesagt, den Demirovic-Abgang, den kriegen sie nicht 1:1 ersetzt. Und das, denke ich, ist auch richtig gewesen, auch wenn Claude Maurice zum Beispiel viele Tore gemacht hat als Offensivspieler. Aber ich finde, man hat auch sehr gemerkt, ich glaube, Demirovic hatte letztes Jahr auch irgendwie 10 Assists und der hat zum Beispiel auch einen Philipp Tietz, hat er sehr stark gemacht und der hatte jetzt in dieser Saison auch weniger Tore als in der letzten. Wir haben beide gesagt, nicht im Rennen um Europa. Du hast auch gesagt, sie haben trotzdem viel Qualität auf dem Platz. Ich finde, das war trotzdem nicht falsch. Sie hatten ja auch diese Phase, wo sie gerade defensiv richtig gut standen. Also haben auch ein paar gute Transfers gemacht, wie ich finde. Gerade Matsima da, der Franzose in der Innenverteidigung, den können sie, wenn sie ihn halten können, dann stark. Aber ich denke, den werden sie für einiges an Gewinn weiterverkaufen im Sommer. Also keine schlechte Saison für den FC Augsburg, aber irgendwie sehr grau.
Ja, kann ich dir in allem nur zustimmen. Außer, dass ich nochmal nachfragen muss, weil ja, ich gebe uns auch gerne viel Credit. Aber es müsste dann bei uns theoretisch Platz 13 sein, oder? Weil wir ja einmal verrutscht sind. Nur zur Korrektur, weil ich mir sicher bin, dass da einige Zuhörerinnen und Zuhörer dann sagen, wartet mal, Hoffenheim hattet ihr doch nicht ganz richtig. Das heißt, da muss doch noch ein Platz verrutscht sein, oder wie ist das?
Naja, wir haben zwischen den Unionern und den Augsburgern ein Team in unserer Tierlist, das viel weiter oben kommt. Also ich habe quasi von unten gezählt.
Oh.
Und zu dem Team kommen wir noch, da lagen wir sehr falsch. Aber,
ja, verstehe, das ist natürlich
wenn man von unten hochzählt, sind die Augsburger bei uns auch Platz 12 gewesen.
Also, ja, okay, das ist fair.
Der 12. Platz stimmt, nur das Team, was da noch kommt, stimmt nicht. Das quasi die Hoffenheimer zu weit unten. In der realen Tabelle dieses Team deutlich weiter oben. Von daher, da kommen wir gleich zu.
Mhm.
Wir machen erstmal weiter. Du hast sie vorhin schon erwähnt mit dem VfL Wolfsburg. In der Abschlusstabelle Platz 11. Bei uns, lass mich zählen, Platz 9. Also Mittelfeld mit Blick nach oben. Vor den Hoffenheimern auch noch. Puh, das ist nicht ganz so ausgegangen, wie
ihr
es vielleicht erwartet habt.
Also ich finde, so in der Hinserie waren wir da was auf der Spur, sage ich mal so. Aber ja, haben wir ja auch jetzt schon zuhauf thematisiert. Nicht zuletzt in der letzten Folge, wo du nochmal gesagt hast, was mir auch nicht so bewusst war, Wolfsburg das zweitschlechteste Rückrundenteam.
Boah. Ja.
Also wenn die da nur ein bisschen mehr Leistung gezeigt hätten, dann wäre Platz 9 vielleicht sogar gar nicht so falsch gewesen am Ende. Aber ja, komplett verkorkste Saison für die Wolfsburger hinten raus. Auch da eine Horrorserie gehabt, mehrere 8-9 Spiele ohne Sieg. Hinten raus dann nochmal dieses 1-0 gegen Gladbach als in Anführungsstrichen versöhnlicher Saisonabschluss. Aber zu schauen, was jetzt über den Sommer passiert, finde ich auch ganz schwierig vorherzusehen. Also ja, es muss was passieren, weil auch da, wie ich schon gesagt habe, dieses Wolfsburg-Syndrom kommt ja auch daher. Eine der finanzstärksten Mannschaften so ungefähr, können sich, wenn sie wollen, mal eben im Winter für 20, 30 Millionen nochmal Verstärkung holen und dann ist das einfach Jahr für Jahr zu wenig.
Absolut. Da muss man aber bei uns sagen, das haben wir so ein bisschen gerochen. Also du hast gesagt, aufgrund der letzten Saisons bist du eher vorsichtig und dann hast du eine der schönsten Formulierungen, die ich glaube ich je von dir gehört habe, gesagt. Aus in Anführungsstrichen voller Überzeugung, sage ich jetzt mal, sollte Europa drin sein. Also ein wunderschöner Widerspruch, die volle Überzeugung hast du in Anführungsstriche gesetzt. Das finde ich schön und ich habe noch gesagt, der Kader ist absolut gut genug für Europa, also auch da sind wir uns einig. Und dann mein beliebtes Zitat, Europa kann nur der Trainer verhindern. Und auch da habe ich mich so ein bisschen bestätigt gesehen, weil also sah ja ganz gut aus in der Hinrunde und dann gefühlt war es die ich will gefeuert werden Challenge von Ralf Hasenhüttl. Also irgendwie null Leben drin in der Mannschaft über wirklich 9, 10 Spiele. Genau, also bei den Wolfsburgern habe ich auch noch gesagt, wir kennen die Wolfsburger der letzten Jahre, da ist gar nichts sicher. Ich glaube es erst, wenn ich sehe und ja, es ist wieder nicht so gekommen. Also da können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass die vom Kader, also da müssen die ja massiv underperformen, dass die wirklich nie was mit Europa zu tun haben in einer Saison. Aber dass es am Ende nicht reicht, war jetzt nicht eine ganz große Überraschung, zumindest für uns.
Ja.
Machen wir weiter mit den Gladbachern. Die sind auf Platz 10 eingelaufen. Von denen haben wir schon noch mal ein Stückchen mehr gehalten. Also die haben wir auf Platz 7 getippt in unserer Tierlist. Das war Mittelfeld mit Blick nach oben, aber die allererste Position. Ich weiß noch, ich selbst habe auch recht viel von den Gladbachern gehalten. Was ist jetzt so dein Fazit nach der Saison?
Ja, dass sie doch hinten raus dann leider eingebrochen sind. Also ich glaube, da gab es in Gladbach diese Phase vor 6 Spieltagen ungefähr, also 6 Spieltage vor Schluss, wo sie dann selber auch angefangen haben zu sagen, und das ist ja auch vollkommen legitim, ja, wieso nicht mal nach Europa schauen? Aber nach diesem Statement gefühlt ging es dann eben bergab. Also keines der letzten 7 Spiele gewonnen. Davor wirklich eine tolle Serie gehabt und wie gesagt auch zu Recht dann eben genau davon geträumt, nämlich diesen Blick nach Europa zu haben. Hinten raus war es dann einfach ja eine Negativserie zu viel und dementsprechend dann nur Platz 10. Ich würde sagen, grundsätzlich ist die Saison der Gladbacher schon eher positiv einzuordnen. Aber natürlich, wenn du dann zum Schluss noch mal so ja, viele Spiele verlierst und aus einer guten Ausgangslage ins Mittelfeld abrutscht, fühlt es sich erstmal schlecht an. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das bei Gladbach dann eine Zeit lang einfach so gut lief, dass man von mehr geträumt hat. Und wenn das dann am Ende nicht erreicht wird, ist es natürlich eine Art der Enttäuschung, auch wenn man dann nochmal draufblickt auf die gesamte Saison, wahrscheinlich eher ein positiveres Fazit geben wird als ein enttäuschendes.
Ja, gehe ich mit. Also die waren, glaube ich, auf dem Höhepunkt dieser Serie was waren es, 8, 9 Spiele vor Schluss, waren sie, glaube ich, sogar auf Platz 5. Also die hatten mit weiteren Siegen, ich glaube, dann gegen Dortmund in dem Spiel, wenn sie da in Dortmund gewinnen, hätten sie sogar Richtung Champions League gucken können. Und dann da am Ende nochmal so rauszurutschen, tut natürlich weh. Mir tut's auch weh, denn ich bin leider ein bisschen ärmer geworden. Ich habe damals gesagt, ich halte so viel vom Kader, ich würde sogar Geld draufsetzen, dass sie sich für Europa qualifizieren. Also ja, das tut natürlich auch im Geldbeutel weh. Auch hier haben wir immer wieder den Trainer an ihm gezweifelt. Auch da, wir haben, glaube ich, in unserer allerersten Folge, haben wir schon irgendwie, nachdem wir die in der Winterpause quasi nochmal die Hinrunde Revue passieren lassen haben, haben wir da auch nochmal so gesagt, ja, Seoane, wissen wir nicht, wie lange der noch da ist, und er ist immer noch da, der Gerardo. Aber diese Saison, finde ich, war es schon deutlich konstanter. Also es war nicht so, klar, diese Negativserie jetzt am Ende ist ärgerlich, aber sie hatten auch, finde ich, immer wieder ein bisschen Verletzungspech. Kleindienst war ein paar Mal raus in den letzten Wochen. Dauernd ihre ganzen Torhüter, die sich verletzt haben. Das war ja auch so absurd. Also keine super einfache Saison. Und dafür, finde ich, hat sich die Mannschaft ordentlich gezeigt. Und so ein paar Spieler haben sich echt gut entwickelt, gefestigt in der Bundesliga. Also ich glaube, mit denen ist nächste Saison auch wieder zu rechnen. Zumindest mal in der gleichen Region.
Ja, unterstreiche ich so.
Dann machen wir weiter mit dem VfB Stuttgart, und die haben natürlich schon so ein bisschen underperformed. Da sind wir aber, glaube ich, nicht die Einzigen, die dem so ein bisschen auf den Leim gegangen sind. Platz 9 in der Abschlusstabelle, wir haben sie in Europa ist Pflicht, also auf Platz 5 haben wir sie getippt. Ja, was sagst du zu den Stuttgartern?
Ganz, ganz merkwürdige Saison. Es sind jetzt am Ende sogar auch wirklich nur 2 Punkte auf Rang 6. Und ich glaube, die Stuttgarter haben einen Negativrekord aufgestellt mit verspielten Punkten nach Führung. Mhm. Also wenn man da 2, 3 dieser Dutzenden von Spiele, die man da noch hergeschenkt hat oder wo man am Ende noch Punkte hat liegen lassen, gezogen hätte, dann würden wir hier von einer erneut überragenden Stuttgarter Saison sprechen. Denn sie sind dann schlussendlich auch noch in den Bereich gekommen, wo es recht nah dran war an einer Europa-Qualifikation. Das Gute für den VfB natürlich, sie haben immer noch die Chance über den DFB-Pokal gegen Bielefeld, da sind sie natürlich auch der klare Favorit. Das würde die Saison absolut krönen, ein Titel für den VfB. In der Bundesliga, glaube ich, kann man wirklich diesen doch extrem vielen verspielten Punkten nach Führung noch nachweinen. Denn natürlich hätte man es auch gerne über die Liga schon geschafft, um da auch vielleicht nur sogar noch ein bisschen Druck dann rauszunehmen aus diesem Endspiel. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Grundsätzlich finde ich, hat der VfB wieder über weite Strecken sehr ansehnlichen, guten Fußball gezeigt. Hoeneß verlängert als Trainer, mit Wolte Made zum Beispiel einen absoluten neuen Shootingstar da auch mit in den eigenen Reihen gehabt. Spieler wie Angelo Stiller, die sich noch mal weiterentwickelt haben. Also ich bin Fan, kann man so sagen.
Ja, zu Recht. Also auch noch mal Zitat Anton vor der Saison. Ich finde den Kader richtig, richtig mega geil, hast du gesagt.
Ja, da stehe ich auch immer noch hinter. Also.
Absolut, da waren coole Verpflichtungen dabei. Auch gerade so ein Spieler wie Nick Woltemar, der, glaube ich, ja am Anfang eher so als Kader-Rotationsspieler gesehen wurde, der sich dann, glaube ich, nochmal sportlich viel, viel wichtiger gemacht hat, als man erwartet hat. Du hast auch, was ich ganz interessant fand, du warst sehr zurückhaltend bei den Stuttgartern und hast vielleicht da so ein bisschen sogar gerochen, dass es vielleicht eine kompliziertere Saison werden könnte. Du hast gesagt, ja, Kader super, Dreifachbelastung, deswegen ist es für dich nur Europa ist Pflicht. Und dann hast du gesagt, für dich wäre sogar die Erwartungshaltung Mittelfeld mit Blick nach oben okay, einfach weil man diese Mehrfachbelastung hat und weil man eben ein Gerassi zum Beispiel verliert und Anton und Ito ja auch noch weg. Also Das fand ich spannend. Ich weiß noch, damals war ich auch so, habe ich mir auch gedacht, was labert der denn jetzt wieder? Also, die waren noch gerade Vizemeister. Also, für mich war so, ja, die müssen um die Champions League mitspielen. Aber du hast da ganz gut was geahnt. Genau, ich meinte nur, mit ihnen muss wieder zu rechnen sein, aber dass man so eine Vorsaison nicht wiederholen kann, weil Gerassi natürlich schon da ein Loch reißt, das du nicht so einfach ersetzen kannst. Und ich glaube, also wir sind uns einig, obwohl Gerassi jetzt eine gute Saison gespielt hat, hat er nicht den gleichen Impact gehabt wie letztes Jahr bei den Stuttgartern.
Boah, schwer zu sagen. Also teilweise auch beim BVB die Lebensversicherung, aber ich weiß schon, was
absolut,
du meinst. Also,
aber ich finde auch so von der Aura.
Genau, ja. Da war es dieses, das kann doch nicht schon wieder sein, dass der in 3 Minuten 3 Tore geschossen hat und das ganze Spiel auf den Kopf geschossen hat. Da ist man ja wirklich in der letzten Saison fast vom Glauben abgefallen, wenn man da gesehen hat, was Gerassi da bei Stuttgart alles getroffen und was für Tore er da erzielt hat.
Den hast du da teilweise taumelnd mit dem Rücken zum Tor auf Brusthöhe angeschossen und der hat den Ball halt irgendwie angenommen und über den Torwart gelupft oder sowas. Also ja, das war schon nochmal was anderes, aber vielleicht auch ein bisschen die Spielweise. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, die Analyse. Aber beim VfB Stuttgart, auf dem Papier lagen wir ein bisschen daneben, aber gerade du hast schon so ein bisschen was geahnt. Machen wir weiter mit dem SV Werder Bremen. Die sind auf Platz 8 eingelaufen und genau da haben wir sie auch hingetippt. Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich habe gesagt, relativ klar, für mich viel Kontinuität im Kader, gute Entwicklung der einzelnen Spieler, auch unter Werner. Also das kann man, finde ich, sagen, jedes Jahr eigentlich sich fußballerisch nochmal verbessert. Und deswegen erwarte ich eigentlich eine ähnliche Saison wie die letzte, vielleicht mit etwas mehr Konstanz. Und das alles ist eigentlich eingetroffen. Es war im Mittelfeld mit Blick nach oben eigentlich die ganze Saison. Und deswegen kann man da, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Also du hast mir damals, glaube ich, auch einfach zugestimmt.
Ja, ich hätte sie auch genau dahin getippt, aber trotzdem bin jetzt selbst ich als nicht Bremen-Fan, sondern nur, in Anführungsstrichen, Sympathisant, weiß ich auch nicht, bin wieder mit gemischten Gefühlen dabei, weil ja, man hat das letzte Mal im März ein Bundesligaspiel verloren, aber gleichzeitig aus den letzten 4 Spielen auch 3 Unentschieden nur geholt gegen, ja, teilweise dann doch etwas in Anführungsstrichen schwächere Gegner, wie zum Beispiel St. Pauli, Union, auch nicht leicht zu bespielen, müssen wir nicht drüber reden. Aber hätte man da eben einen Sieg einfahren können, dann hätte man doch Europa, Stand jetzt, wäre alles andere so gelaufen, wie es gelaufen ist, geschafft. Und da würde ich dich nochmal fragen, wie, also, ja, ist ja immer das leidige Thema, ich weiß, Europa ist nicht der Anspruch oder so, aber wenn man es dann wieder, wie schon im letzten Jahr, um so Zentimeter verpasst, was macht das mit einem?
Ja, ich habe die Fanschaft gekündigt. Also, ich bin jetzt Mainz-Fan, bis dann nächstes Jahr Wolfsburg international spielt und dann wechsle ich darüber.
Das ist clever.
Nee, ich habe es, glaube ich, auch schon neulich gesagt, das ist trotzdem eine Entwicklung, mit der man sehr zufrieden sein kann. Und ich habe auch, glaube ich, noch vor ein paar Wochen gesagt, jetzt kommt diese Phase, da sind viele, in Anführungszeichen, schlagbare Gegner dabei, wenn man die Leipziger Reihe ausklammert, wobei die auch ziemlich schlagbar waren die letzten Wochen. Und da hat man es dann in der eigenen Hand. Da war alles so in der Ausgangslage, dass man sagt, okay, da können wir uns jetzt nicht beschweren. Wir können jetzt nicht sagen, ja, okay, scheiße, mussten wir noch gegen Frankfurt, Bayern und Leverkusen spielen in den letzten 5 Spielen, sondern das waren halt Gegner, die musst du eigentlich schlagen, wenn du auf diesen Platz willst. Und wenn man das dann nicht schafft, dann ist es auch okay, dann ist es auch nicht verdient. Es gehört halt auch mit rein, dass jetzt eben 2 Plätze weniger für Europa gereicht haben in dieser Saison aus der Liga heraus. Das tut natürlich auch weh. Wir haben es auch, glaube ich, letztens gesagt, sie haben, glaube ich, 9 Punkte mehr geholt als letztes Jahr. Das ist schon ordentlich. Also nichts, worüber man sich wirklich ärgern kann. Natürlich ist es unglücklich. Letztes Jahr waren es 2 Tore, jetzt sind es 2 Punkte, die einen von Europa trennen. Aber ich bin trotzdem zufrieden und ja, das Einzige, was so ein bisschen ärgert oder besorgt als Bremen-Fan, ist, dass diese ausbleibende Europa-Qualifikation, dass die vielleicht dann eben dazu führt, dass Schlüsselspieler nicht gehalten werden können. So ein Romano Schmid oder Jens Day, die sich da ganz vorne als Spieler, die vielleicht dann deswegen den Verein verlassen. Und das wäre natürlich schon ein Rückschlag, weil es einfach für dieses System auch enorm wichtige Spieler sind. Aber mal sehen.
Ja, verstehe ich.
Dann geht's weiter mit dem, Moment, wo ist meine Tabelle? Mit RB Leipzig auf Platz 7. Hey, ja, RB Leipzig. Da würde ich sagen, skippen wir, oder? Das müssen wir jetzt nicht nochmal.
Nö, ist eigentlich gar kein Thema. Aber ich hatte eben nur gesagt, TSG Hoffenheim, wahrscheinlich die größte Enttäuschung der Saison. Vielleicht aber auch RB Leipzig. Also die schenken sich da nichts. Erstes Mal für RB, dass sie sich nicht für Europa qualifiziert haben, seitdem sie in der Bundesliga spielen.
Ja, da muss ich jetzt leider nochmal unsere Takes von damals
Da habe ich mich schon drauf gefreut. Ich weiß,
vortragen. Ich war auf jeden Fall starker Befürworter, dass die Leipziger sogar als Titelanwärter zu führen sind. Ich habe damals sogar gesagt, dass ich sie vor dem FC Bayern sehe. Du hast gesagt, nee, für dich ist es nur Europa ist Pflicht. Die Konstanz ist seit Jahren das Problem und deswegen haben sie für dich nicht die Reife eines Titelanwärters. Da lagst du ziemlich richtig. Mhm. Ich habe gesagt, ich sehe sie eben vor den Bayern auf Platz 2. Und ja, dann habe ich halt eben gesagt, und das fand ich gerade irgendwie, wenn man nochmal so die letzten Wochen anschaut, irgendwie schon sehr witzig, dass diese Kontinuität im Kader ein Vorteil sein kann und dass diese jungen Spieler regelmäßig Leistungssprünge haben und ich sehe einige Spieler mit Breakout-Saisons. Und dann habe ich mir überlegt, nicht ein junger Spieler hat sich, glaube ich, verbessert in diesem Jahr bei Leipzig gefühlt.
Ah, Šeško, kann man noch argumentieren.
Vielleicht, bisschen, aber zu dem kommen wir später vielleicht auch noch. Šeško, was die Torausbeute angeht, vielleicht auch nicht so, wie man es erwartet, aber egal. Ich habe am Ende noch so ein bisschen relativiert, habe gesagt, Leistungsdellen bei so vielen jungen Spielern sind natürlich zu erwarten, aber trotzdem, also mit dem ganzen Rest lag ich natürlich ziemlich gewaltig daneben, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass eine enttäuschende Saison von RB Leipzig in diesem Ausmaß so nicht zu erwarten war. Also so Formdellen, man muss auch dazu sagen, Xavi Simons hat 3 Monate gefehlt, also wer weiß, ob es mit dem vielleicht doch noch ein paar Plätze nach oben gegangen wäre, aber trotzdem kann das keine Ausrede sein. Auch er war deutlich, wenn er gespielt hat, deutlich hinter dem, was er letzte Saison gezeigt hat. Also ein ganz großes Fragezeichen für mich, was da in Leipzig dieses Jahr falsch gelaufen ist.
Ja, ich hatte es auch schon in der letzten Folge angesprochen. Da wird ein großer Umbruch im Sommer nötig sein und da muss richtig was aufgearbeitet werden. Boah, also ja, mehr braucht man da gar nicht zu sagen. Also klar, dass du mit dem Titelanwärter-Take sehr daneben lagst, ist jetzt am Ende doch deutlich. Wobei man auch sagen muss, der Start in die Saison war, wenn auch nicht mit den überzeugendsten Leistungen, genau das. Sie waren das Team, was Leverkusen mal wieder die erste Niederlage seit über einer ganzen Saison zugefügt hat. Sie waren lange da oben punktgleich mit dabei oder sogar ganz vorne. Dementsprechend sah es anfangs gar nicht so schlecht aus, aber dann kamen doch diese angesprochenen Einbrüche und bis hin zu einem kompletten Einbruch. Ganz, ganz merkwürdig, wie das dann hinten raus lief. Auch schon viel drüber gesprochen, Marco Rose dann entlassen, um die Minimalziele noch zu erreichen, DFB-Pokalfinale und Europa-Qualifikation. Beides am Ende gescheitert, also katastrophal dieser Saisonendspurt für RB Leipzig und absolute Enttäuschung in dieser Saison.
Dann gehen wir doch von einer absoluten Enttäuschung zu einer absoluten Überraschungsmannschaft. Eine, die richtig Freude gemacht hat, der FSV Mainz 05. Und das war dieses Team, was ich da vorhin übersprungen habe. Die haben wir tatsächlich auf Platz 13 getippt, im Niemandsland, zwischen Union Berlin und den FC Augsburg. Also schon ziemlich weit daneben. Also hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Klar, die Mainzer waren einen großen Teil der letzten Saison im Abstiegskampf, aber dieser Trend unter Bo Henriksen, der ging ja dann schon ganz krass nach oben. Also hat mich ein bisschen überrascht, wie sehr wir da irgendwie an den Mainzern gezweifelt haben. Ich kann gerade nochmal schauen. Also du hast eben auch gesagt, vielleicht sogar Mittelfeld mit Blick nach oben, also schon besser. Ich habe gesagt, sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben und so ein bisschen die Frage gestellt, ob Bo Henriksen die Mannschaft eine ganze Saison lang begeistern kann. Also das haben wir, glaube ich, nachhaltig beantwortet. Das war nicht irgendwie so ein Trainereffekt, so hier kommt jetzt mal ein Neuer rein, der uns anders anschreit als der davor, sondern der hat die richtig gepackt und auch wirklich weiterentwickelt. Also das kann einer sein, der die, glaube ich, lange prägt. Aber so eine gute Saison, die waren ja teilweise auf dem Champions-League-Platz, haben wir dann nicht kommen sehen.
Ja, und Henriksen hat vor allem jetzt auch nochmal gesagt, dass er bei Mainz bleiben wird, unlängst in einem Interview. Und Christian Heidel, der Sportdirektor, hat auch nochmal gesagt, dass es bei Johnny Burkhardt und Nadim Amiri momentan eher danach aussieht, als würden sie den Mainzern erhalten bleiben. Also wenn dieser Stamm an Leistungsträgern plus Trainer da zusammenbleibt, dann freue ich mich aus Mainzer Sicht auf die nächste Saison und bin gespannt, was sie uns da zeigen können. Ja, also gut, das Ding ist natürlich auch, diese Einschätzung von den Mainzern, die wir denen jetzt vor der Saison gegeben haben, ist natürlich auch dem geschuldet, dass Mannschaften wie Leipzig, Stuttgart und Co. quasi unter den Erwartungen ein bisschen gespielt haben. Ich finde schon, dass wir da jetzt nicht komplett auf dem Holzweg waren, aber natürlich, dass Mainz so eine Saison spielt, das hätten, glaube ich, auch die wenigsten Experten vor der Saison vorhergesagt.
Ja, ich meine, wenn man es genau nimmt, dann und wir haben sie im Niemandsland, dann haben sie jetzt vielleicht 10 Punkte mehr geholt, als wir gedacht hätten. Das ist nicht wenig, aber das ist zumindest, kleiner Trost.
Wir lagen daneben, aber ich freue mich, dass wir daneben lagen, weil das war eine coole Mainzer Saison.
Ja, absolut. Als nächstes auf Platz 5 kommt der SC Freiburg, am letzten Spieltag gerade so noch die Champions League verpasst. Auch die haben wir ganz schön unterschätzt. Die sind bei uns an erster Stelle im Niemandsland. Das ist Platz 11. Da haben wir, glaube ich, einfach so ein bisschen erwartet, dass das mit Julian Schuster nicht so gut geht, wie es dann vielleicht gegangen ist, oder?
Ich glaube, ja, am Ende war es genau dieser Punkt. Ich hätte niemals erwartet, dass Julian Schuster das Erbe von Christian Streich so gut ausfüllt und nicht nur irgendwie die Freiburger stabilisiert und weiterhin normal gut in der Liga hält, im Mittelfeld hält, sondern auch noch die Leistung nach oben schraubt und letztendlich in der Europa League landet, kann man nur den Hut vorziehen. Auch da, sage ich, lagen wir daneben, aber auch da freue ich mich, dass wir da mal daneben lagen.
Da waren wir uns auch sehr einig in der Folge. Also wir haben beide gesagt, Niemandsland, ungefährdet, Platz 10 oder Platz 11. Also so richtig an Europa haben wir da nicht gedacht, aber sie haben es trotzdem gepackt. Kommen wir zu Platz 4. Und das ist nicht nur der tabellarische Platz 4, sondern auch unser Platz 4, Borussia Dortmund. Wie wir da diesen Schlussspurt vorhergesehen haben, Wahnsinn. Meine Güte, Anton, Wahnsinn. Sind wir gut.
Ja, gut, also jetzt sagen wir zweimal knapp daneben mit Freiburg und Mainz, müssen wir auch mal irgendwie wieder treffen. Und ich hatte dann vor ein paar Wochen nochmal Niko Kovac angerufen und habe gesagt, ey, pass auf, wir haben in der Tierlist vor der Saison gesagt, ihr werdet Vierter. Bitte werdet das dann auch, weil unsere Hörerinnen und Hörer, die glauben uns irgendwann nichts mehr, wenn dann nicht genau das noch eintrifft. Das hat er dann, also es war eine Sprachnachricht, kein Anruf, fällt mir gerade ein. Das hat er dann in der Kabine halt vor jedem Spiel nochmal abgespielt. Und ja, seitdem lief's. Also gern geschehen auch an alle Dortmund-Fans da draußen. Schickt mir gerne eure Monatsmieten per PayPal, so als Beispiel.
Ja, seitdem tatsächlich auch, seit die Dortmunder diesen Run vollendet haben, sind diese Bierkronkorken, die da aufgehen bei der dritten Halbzeit, sind original aus der Dortmunder Kabine. Habt ihr gar nicht gemerkt, den Unterschied? Mhm. Aber das ist jetzt Schlotti, wie er es mit dem Backenzahn aufmacht.
Ja, auch da nochmal gute Besserung an Schlotti, aber danke für den geilen Soundeffekt.
Dabei hat er sich nicht verletzt, Leute, bevor ihr sauer werdet. Ganz kurz noch zu Dortmund, den müssen wir schon auch mit reinnehmen, den Take, Anton, dass Guirassy nicht gut ist als Transfer.
Was?
Kommen wir später noch zu, wir haben später noch ein paar andere Predictions. Ich habe noch gesagt, dass sie nicht in der Top 3 sind und dass das für mich schon eine Enttäuschung wäre, nicht Top 3 als Dortmund. Und dass ich viel Implosionsgefahr sehe durch den Trainer, also Nuri Sahin damals, den Unerfahrenen und den für mich schon ein bisschen zusammengewürfelt wirkenden Kader. Mit dem Kader ist jetzt schwer zu sagen, aber dass Sahin nicht die richtige Besetzung war, ich glaube, da sind wir uns im Nachhinein einig, oder?
Ja, und vor allem Implosionsgefahr, besser hätte man es ja gar nicht treffen können. Also diese ganze Diskussion da auch rund um Stallgeruch und wieso immer nur aus den eigenen Reihen und so weiter, das ist ja genau das, was passiert ist. Also ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.
Heute bist du verantwortlich für die Redewendung. Ich halte mich heute mal zurück. Keine Schippe, keine Klippe, keine Klinge. Alles klar, dann gehen wir auf Platz 3. Das ist Eintracht Frankfurt. Die haben wir in unserer Tierlist auf Platz 6 stehen. Europa ist Pflicht, aber das letzte Team da. Also da haben wir auch, glaube ich, nicht mit so einer Wahnsinnsentwicklung gerechnet. Ich meine, gerade diese Omar Marmoush-Explosion, die hat, glaube ich, niemand kommen sehen. Das kann man uns jetzt nicht vorwerfen. Aber wie ist sonst dein Fazit zu den Frankfurtern? Ich kann dir kurz sagen, was du gesagt hast. Top-Transferfenster, spannende junge Spieler, guter Kader. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe noch die Verstärkung gelobt. Ich habe gesagt, es liegt was von Alea Jovic Rebic in der Luft. Finde ich ganz geil.
Ja, ich glaube, da waren wir beide ganz gut unterwegs mit unseren Takes. Da würde ich gefühlt einfach einen Strich drunter machen. Die Frankfurter Saison eigentlich durchweg positiv. Also da kann man höchstens so ein bisschen kritisieren, dass sie den Champions-League-Platz nicht schon ein, zwei Spieltage vorher klar gemacht haben und dann am Ende nochmal dieses Endspiel gegen Freiburg hatten. Aber also das erste Mal über die Liga für die Königsklasse qualifiziert, kann man nur lobende Worte für finden. Wieder Top-Transfers, auch im Winter sogar gute Transfers im Sinne von Marmoush für teuer Geld verkauft und ja, auch vollkommen legitim, ihn da ziehen zu lassen, auch aus Marmouschs Sicht vollkommen legitim, diesen Schritt zu Man City zu machen. Trotzdem gut aufgefangen, trotzdem weiterhin Leistungen gezeigt, auch eine ordentliche Euroleague-Saison gespielt, ein bisschen bitter ausgeschieden hinten raus, finde ich, weil ein bisschen zu wenig Mut gehabt gegen Tottenham, aber alles in allem mega Saison von Frankfurt und freut mich, dass sie es auf Platz 3 geschafft haben.
Ja, dann kommen wir zu den Top 2 und da ist natürlich jetzt die Frage, wie rum haben wir sie getippt? Bayer Leverkusen in der Abschlusstabelle auf Platz 2, bei uns waren sie auf Platz 1. Favorit auf den Titel, haben wir beide gesagt, ist glaube ich jetzt kein Hot-Tag gewesen, oder?
Nein, also das musste man gefühlt nach dieser letzten Saison sagen, weil sie auch einfach in der Konstellation zusammengeblieben sind. Und ja, na klar, habe ich darauf gehofft, dass die Bayern das Ding wieder ziehen, aber rein aus objektiver Sicht, wenn man vor dieser Saison draufgeschaut hat, musste man natürlich den Double-Sieger, die Leverkusener, ganz, ganz vorne ranken, weil, wie schon gesagt, keine namhaften, wichtigen Abgänge, Xabi Alonso allen voran, Florian Wirtz, alle noch da. Und diese Mannschaft hat ja gezeigt in der abgelaufenen Saison oder in der Saison, wo sie Meister geworden sind, was für einen traumhaften Fußball sie spielen können. Ja, auch da ist natürlich ganz klar gewesen, dass sie so eine Saison nicht nochmal reproduzieren können. Aber ja, wie wir jetzt, wie du schon gesagt hast, wie ich jetzt gerade auch nochmal ausführlicher dargelegt habe, man musste Leverkusen nach der Saison mit dem Doublesieg und dem beinahe Trippelsieg auf Platz 1 ranken, weil sie waren offiziell die beste Mannschaft Deutschlands.
Ja, finde ich auch. Ich finde, da war es jetzt kein verrückter Call von uns. Ganz kurz, weil es mich irgendwie interessiert und weil ich nicht weiß, ob du es drin hast. Was würdest du sagen, welche Mannschaft hat mehr Punkte geholt? Bayern letzte Saison oder Leverkusen diese?
Ich würde sagen, Leverkusen diese.
Es waren die Bayern letzte. Bayern 72 Punkte, Leverkusen okay, dieses
doch
Jahr
über
69.
Ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Ja, okay.
Ja, also finde ich irgendwie interessant. Natürlich ist es auch immer eine Erwartungshaltungssache und die Bayern, dann ist automatisch eine richtig enttäuschende Saison, gerade auch mit so einem großen Abstand nicht Meister zu werden. Aber irgendwie interessant, weil, also ich bin trotzdem noch der Meinung, dass die Leverkusener, obwohl sie obwohl quasi nicht die Erwartung sein konnte, sie werden wieder Meister und spielen wieder so eine Saison, dass es trotzdem eine enttäuschende Saison ist von ihnen, was die Performance angeht. Und ich glaube, die Meinung insgesamt ist einfach nicht ganz so und sieht halt diese letzte Bayern-Saison viel negativer als die diesjährige Leverkusen-Saison, was natürlich, wie gesagt, auch an den Erwartungen liegt, aber finde ich ganz spannend.
Ja, ich habe mal schnell so ein bisschen durchgeschaffelt. Die Bayern in den letzten 7, 8 Jahren nur einmal mit weniger als 72 Punkten Meister geworden. Und zwar in der Saison, wo Dortmund es am Ende gegen Mainz noch verhauen hat. Da waren es 71 Punkte, sonst auch immer mehr als 72 Punkte für die Meisterschaft gebraucht. Also ja, deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es auch letzte Saison für die Bayern nicht gut war, was sie da abgeliefert haben, aus ihrer Anspruchssicht heraus?
Ja, gut war auf jeden Fall der FC Bayern in dieser Saison. Bei uns auf Platz 2 in der Abschlusstabelle, natürlich als Meister auf Platz 1. Ja, du hast sie ganz klar Titelanwärter Nummer 2 hinter Leverkusen genannt. Da waren wir uns auf jeden Fall einig. Ich habe auch gesagt, durch diese Veränderungen, so ein paar Transfers, gerade auch der Trainer natürlich hauptsächlich, können sie nicht Hauptfavorit sein. Du hast eben auch die Kontinuität bei Leverkusen angesprochen. Das ist einfach nicht drin. Und ich habe noch so ein bisschen den Zweifel geäußert, dass man einfach nicht weiß, was Vincent Kompany da als Trainer leisten kann. Hat einfach bisher eben gerade diese beiden Burnley-Saisons, Aufstieg und dann wieder Abstieg, wusste man einfach nicht so genau, was da alles drin ist, gerade dann bei so einem Top-Verein. Aber ich würde sagen, er hat die Erwartungen, selbst optimistische Erwartungen, die ihn von Anfang an unterstützt haben, hat da übertroffen, oder? Also das war wirklich für eine Premierensaison war das richtig gut.
Absolut. Und vor allem, das finde ich mit das Schönste, außerhalb der sportlichen Leistung. Auf Pressekonferenzen, in Interviews, eine sehr unaufgeregte, unglaublich sympathische Art und damit auch sehr, sehr viel Druck oftmals von der Mannschaft genommen. Und am Ende haben sie sich belohnt mit dem Meistertitel. Ich bin natürlich untröstlich, dass sie die 100-Tore-Marke nicht geknackt haben. Das sind dann so Sachen, ne, die man als Bayern-Fan dann auf dem Schirm hat. Aber ja. Nein, es war eine, was die Bundesliga angeht, tolle Saison, vollkommen verdienter Meister. Es freut mich für Harry Kane, es freut mich für Kompany und ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Also die Bayern wieder da, wo sie sich selber sehen. Da waren auch einige Spieler mit dabei, die sich in den Fokus gespielt haben. Ich reiß da nun mal an mit Uli See. Ich finde es sehr spannend, was Goretzka gemacht hat. Also da gab es auch Geschichten, die einfach sehr positiv und schön mit zu verfolgen waren. Und für Kompany und Kane, das sind für mich so ein bisschen die, ja, Flaggschiffe, wenn man so will, dieses Erfolgs. Natürlich Kane aufgrund seiner Tore, aber auch, weil es endlich sein erster Titel ist. Und für Kompany eben genau, weil du, wie du es eben nochmal gesagt hast, weil man vor der Saison sich nicht so sicher sein konnte, ist er dem gewachsen. Und ich finde, wie du auch schon schön gesagt hast, die Erwartungen absolut übertroffen und eine richtig, richtig sympathische, richtig sympathisches Auftreten und eben auch sportlichen Erfolg gehabt. Das war top. Natürlich strebt man bei den Bayern immer nach allem. Dementsprechend bin ich jetzt auch sehr gespannt, was die Club-WM angeht. Es ist ein Wettbewerb, den man kritisch beäugen kann, aber es ist nun mal auch einer, der unfassbar viel Preisgeld mit sich bringt. Also das ist allein monetär hat das so einen großen Stellenwert für alle Vereine, dass die da nochmal mit ganz schön viel Motivation reingehen sollten. Und dann kann man nächstes Jahr schauen, wie der Kader weiterentwickelt wird. Und für mich ist es tatsächlich so, ich hätte richtig Bock mal wieder auf ein DFB-Pokalfinale mit den Bayern. Das ist nämlich schon eine ganze Weile her, glaubt man kaum. Aber so ein Doublesieg, naja, ich will jetzt mal nicht zu viel sagen. Vielleicht wird ja auch wer anders Meister und wir holen uns den DFB-Pokal. Alles Zukunftsmalerei, aber stand jetzt die Bayern wieder on top und das völlig verdient.
Absolut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal ein bisschen auf so ein paar andere Einzel-Predictions, die wir damals noch gemacht haben. Da gab es noch die ein oder andere Frage, die wir uns gestellt haben. Ja, manchmal wurde da auch eher so ein Hot-Take rausgehauen, aber da können wir jetzt noch mal drauf schauen. Also wir haben eben gerade die Meisterschaft geklärt. Das war damals die erste Frage, wer wird Meister? Du hast gesagt Bayern, auch wenn es eng wird. So richtig eng ist es dann nicht geworden, aber da lag es natürlich richtig. Ich habe mich für Leverkusen entschieden und dann nochmal, ich konnte es mir nicht verkneifen, musste dann nochmal die Leipziger an zweiter Stelle nennen. Einfach mal die Klappe halten bei sowas, aber gut. wer steigt ab? Da hast du gesagt, Kiel, Bochum und Heidenheim die Bottom 3, also ziemlich gut. Ich habe damals beide Aufsteiger gesagt, also da war, glaube ich, dieser Punkt, den du vorhin meintest, dass da auch noch mit unten reingetippt hatte. Da hast du mich dann so ein bisschen überzeugt, richtigerweise. Wer wird Torschützenkönig? Da bist du richtig kreativ geworden mit Harry Kane.
Ich war gut. Ich meine, musste sein.
Ja, absolut in Ordnung. Ich habe gedacht, ich mache so einen Hot-Take und habe dann die Hälfte der Tore von Harry Kane gewählt mit Benjamin Šeško. Der hat 13 Buden gemacht und das ist das, was ich vorhin meinte. Also hättest du mir vor der Saison gesagt, er macht 13 Tore, das wäre mir zu wenig gewesen oder ist mir jetzt auch zu wenig. Also,
ja, verstehe.
Der Typ mit den Anlagen, der hat einfach immer wieder Spiele drin, wo er absolut unsichtbar ist und dann wieder Spiele, wo er plötzlich dann wieder aufdreht. Also ein bisschen komisch, aber ja, trotzdem ein Spieler, den man da hätte nennen können. Dann die Überraschung der Saison. Du hast gesagt, weißt du noch, wen du gesagt hast?
Nee, leider nicht, nee.
Hugo Ekitike hast du gesagt, wird richtig einschlagen.
Guck mal an.
Ja, also für die Rückrunde, in der Hinrunde wird er noch ein bisschen in den Schatten gestellt, aber kann man auf jeden Fall mitgehen.
Ja, bin ich zufrieden mit.
Absolut, er hat, glaube ich, gerade das irgendwie diese Rolle dann als Fokus in der Offensive, als Marmoush weg war, die hat er richtig gut ausgefüllt, fand ich. Strahlt eine unfassbare Gefahr aus. Bei mir war es auch wieder so ein bisschen unter dem Radar und dadurch auch wieder nicht so richtig. Antonio Nusa, habe ich gesagt, wird begeistern. Ich glaube, ich habe im Sommer in dieser Transferfolge gesagt, er wird Dani Olmo vergessen machen.
kommt noch.
Gut, da fahre ich manchmal meine Didi Hamann-Schiene. So ein bisschen müssen wir irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Genau, und ich habe gesagt, Gladbacher das Überraschungsteam. Also völlig zum Vergessen, dieser Call hier. Dann die Enttäuschung der Saison. Weißt du, wen du da genannt hast?
Nee, auch das leider nicht.
Den VfL Wolfsburg. Hast du gesagt, Zitat, wird dieselbe Leier wie jedes Jahr.
Auch damit bin also ich am schlecht. Ende gar nicht so unzufrieden, genau. Ja.
Nee, absolut. Ich habe gesagt, Heidenheim, die Premierensaison wird nicht ansatzweise erreicht, also wenigstens da mal richtig.
Ja, stark.
Dann habe ich gesagt, Adam Loschek als Spieler, weil teuer und hohe Erwartungen als Stammstürmer.
Gut.
Ich habe nochmal geschaut, ich glaube, 7 Tore hat er gemacht. Reicht mir nicht, um diese Ablösesumme und eigentlich die Qualität, die er immer wieder zeigt, zu rechtfertigen. Aber ist die Frage, ob man ihn da als wirklich Enttäuschung nennen kann.
Ja.
Ja. Und so als potenzielle Enttäuschung habe ich noch Myron Boadu bei den Bochumern genannt. Einfach nur, weil ich gesagt habe, der ist an so einem Wendepunkt in seiner Karriere. Das kann richtig unglücklich werden, wenn der Verein schwach ist. Aber das, glaube ich, kann man auf jeden Fall widerlegen. Der hat echt immer wieder gute Ansätze gezeigt. Natürlich nicht super konstant, aber wenn du einen Spieler hast, der da jedes zweite Spiel trifft, dann stehst du in der Regel auch nicht ganz unten. Und ja, also den werden sie, denke ich, nicht halten können, aber der wird dann auch seinen Weg woanders weitergehen in Europa. Jetzt die Frage aller Fragen. Wer sammelt die meisten gelben Karten, Anton? Da hast du gesagt, Maxence Lacroix. Der Mann ist vor dem ersten Bundesligaspieltag gewechselt in die Premier League.
Gut,
also der hat leider
fies.
Nicht eine gelbe Karte gesammelt. Ich habe natürlich gesagt, kann nur einen geben, Dominic Kohr.
Ja.
Der hat leider die letzten beiden Spieltage gefehlt und muss sich deswegen diesen Platz teilen, den ersten Platz, mit Matusz Bero und Nikolai Remberg von Bochum und Kiel, jeweils mit 11 gelben Karten. Aber ja, ich finde, Chor, 11 gelbe, eine rote in 28 Spielen ist schon eine ordentliche Statistik. Da muss er sich nicht schämen für.
Ja, das ist Chor-like, sage ich mal. Dementsprechend gute
Saison. Chor.
Absolut.
Etwas, worauf wir wirklich noch stolz sein können. Welcher Trainer fliegt als erstes? Du hast gesagt, Peter Zeidler, schon nach dem Pokal aus unter Druck. Peter Zeidler war der Erste, der geflogen ist. Ich glaube, Anfang November ist er gegangen. Und ich habe gesagt, Pellegrino Matarazzo, Hoffenheim ist ein Pulverfass. Und Pellegrino Matarazzo war Nummer 2. Der ist direkt danach geflogen. Also da haben wir wirklich mal wieder absolut den richtigen Riecher gehabt.
Ja, also hätte ich jetzt nichts anderes erwartet. Also ich meine, wir beide, wir haben schon eine ganze Menge Ahnung.
Und dann zu guter Letzt unser Hot Take der Saison. Den hast du noch im Kopf.
Habe ich? Der FC Bayern wird Meister?
Serou Guirassy
wird
nee, in Dortmund
nicht
funktionieren.
Wir haben auch gesagt, das lassen wir weg.
Ja, Serou Guirassy am Ende mit 21 Saisontoren, aber man muss dazu sagen, die hat er viele in der Rückrunde geholt. Ich finde, in der Hinrunde hat er mir nicht so gut gefallen. Da hat er auch häufig noch, hat er leider auch so häufig diese Tendenz gehabt, dass er irgendwie versucht, Freistöße und Elfmeter zu schinden, statt einfach sein Spiel zu spielen. Und sobald er dann da ein bisschen mehr sich drauf fokussiert hat, war er nicht mehr aufzuhalten. Deswegen müssen wir, glaube ich, beide da so ein bisschen unseren Schwanz einziehen, sagen, okay, Haben wir falsch gelegen. Ich so auch ein bisschen. Ich habe gesagt, Tim Kleindienst schießt mehr Tore als Guirassy. Und ich habe ihm gesagt, in Klammern, das werden 20 Tore. Am Ende waren es 16, also 5 weniger als Guirassy. Leider nicht ganz passiert. Aber ich hatte noch einen Hot-Take. Heidenheim spielt Relegation. Und der ist natürlich aufgegangen.
Also, ja, wieder
da kann
Kredibilität zurückgeholt. Kann. Aber also,
kleines bisschen.
Ich war also nur noch mal, ich weiß, du hast es gerade nicht bewusst gesagt, aber lagen wir leider falsch bei Guirassy. Auch da würde ich sagen, zum Glück lagen wir falsch. Weil,
ja.
Also genau
im Sinne von das, was wir hier, richtig, dass wir Recht genau haben so, wollen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn der Mann Erfolg hat.
Absolut. Und auch nochmal erwähnt, ist immer noch geteilter Top-Torschütze auch in der Champions League. Also wirklich Wahnsinn, was der für eine Saison gespielt hat. Und auch in dieser Saison wieder wirklich richtig schöne Tore auch erzielt und auch spielerisch, finde ich, überzeugt. Also diese Wandspielerkomponente und auch Steckpass hier und so weiter, ballfest machen da, gefällt mir richtig gut. Also ich drehe mich da um 180 Grad und bin inzwischen Guirassy-Fan geworden.
Ja, also technisch finde ich überragend gut. Er hat so ein gutes Ballgefühl. Ja. Wie du sagst, wenn er da den Ball festmacht, also setzt er seine ganzen, was ist der, 1,90 oder noch mehr, setzt er dagegen den Verteidiger und unten könnte er gefühlt dir mit dem Stollenschuh, könnte er dir irgendwie, weiß ich nicht, eine Operation durchführen. Also das ist wirklich stark. Und dann, ich finde auch bei ihm, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, das ist so ein abgezockter Finisher. Also in der Hinrunde hat er ein paar Mal so Großchancen liegen lassen, aber gerade jetzt in der Rückrunde, der hat das einfach ein richtig, richtig guter Abschlussstürmer. Man hat einfach das Gefühl, weiß ich nicht, der kann irgendwie die Zeit anhalten und weiß dann genau, wo er ihn hinspielt. Also es wirkt einfach sehr, sehr abgezockt, sehr souverän. Und das macht schon Spaß zu schauen, finde ich.
Ja, und was auch abgezockt und souverän wirkt, sind unsere Takes vor der Saison, unsere Tierlist. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, wir waren da sehr, sehr gut mit dabei. Also hier und da mal so ein bisschen daneben gelegen. Aber das waren auch dann teilweise Saisons, wie zum Beispiel die von Mainz, wie die von Freiburg, die wirklich überraschend gut waren. Im positivsten Sinne, da kann man sich für beide Vereine absolut drüber freuen. Und ansonsten haben wir wirklich, glaube ich, relativ viel ganz gut getroffen, ganz gut vorhergesagt. Also wenn das nicht nochmal zeigt, wie viel Expertise und Qualität hier in diesem Podcast steckt, dann weiß ich auch nicht. Erzählt es euren Freunden, wenn ihr in der kommenden Saison wissen wollt, wie die Bundesliga-Tabelle aussehen wollt, dann hört unbedingt bei uns rein, denn dieser eine Mann weiß, wovon er redet. Die Rede ist von Moritz. Danke, dass du mit dabei warst und auch durch diese Folge so professionell und gut geführt hast.
Gerne, gerne, Anton. Mein ganzes Fußballwissen habe ich natürlich über die Jahre aufgebaut, auch dank deines Daseins als diese Stimme der Vernunft, die ich da teilweise brauche. Manchmal kannst du mich nicht mehr an Land holen, wenn ich schon zu weit auf meiner RB Leipzig-Insel bin. Aber trotzdem, glaube ich, wie du richtig sagst, lagen wir ganz gut. Ich habe jetzt mal nochmal so ein bisschen überschlagen. So 5, 6, 7 Teams haben wir wirklich genau richtig getippt, was den Tabellenplatz angeht. Ja, Mainz, Freiburg haben wir grob unterschätzt, Leipzig, Hoffenheim haben wir grob überschätzt, sonst glaube ich war es echt in Ordnung. Also hat Spaß gemacht. Ich denke, wenn wir die Zeit finden, dann machen wir das nochmal für der nächsten Saison, oder?
Ja, also das hoffe ich zumindest und dann werden wir 18 von 18 richtig treffen, da bin ich mir sehr sicher.
Ich mir auch, ja. Ich überlege mir schon mal irgendeinen Dark Horse Torschützenkönig.
Bin gespannt.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's gefallen und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Das wird dann unser Team der Saison sein. Also die wird auch in den nächsten Tagen online kommen, veröffentlicht werden. Und dann, wie gesagt, schauen wir mal, was wir die nächsten Tage, Wochen noch so hinbekommen rund um diese ganzen Entscheidungen, die da noch anstehen. Relegation und Pokal und Champions League und was weiß ich. Also da wird noch was kommen und deswegen hören wir uns bald wieder. Danke dir, Anton, und bis bald.
Danke auch. Ciao, ciao.